Guten Tag, schön, dass Sie hier sind. Ich möchte dem Haus der Kultur in der Welt danken für die Einladung zu dieser Veranstaltung. Es ist wunderbar, hier zu sein, wunderbar, hier einen Vortrag zu halten. Man hat mich gebeten, die Performance von Slavs and Tatars zu kommentieren und eine Verbindung herzustellen zu den allgemeinen Themen dieser Veranstaltung, und dazu gehört natürlich das Thema Zeit und die Gegenwart. In der griechischen Mythologie gibt es ein wiederkehrendes Bild eines jungen Mannes, der hinten am Kopf keine Haare hat, aber eine lange Locke hängt ihm ins Gesicht. Um ihn zu fangen, muss man ihn an den Haaren festhalten. Wenn er aber vorbei ist, dann ist es zu spät und dann erwischt man nur noch den kahl geschorenen Kopf. Er heißt Kairos und er ist der Augenblick, den man erwischen muss, der richtige Moment zum Handeln für eine Intervention. Der richtige Augenblick, in dem man sprechen kann, in dem man eine Chance hat, wenn es Sinn ergibt, über die zeitliche Dimension zu sprechen, und diese hat bisher noch nicht die Aufmerksamkeit genossen, die sie genießen sollte, dann ist es doch, glaube ich, am deutlichsten, dass die zeitliche Dimension, die in unserer heutigen Ökonomie und Ökologie am meisten vernachlässigt ist, die Gegenwart ist, das Now. Das scheint zunächst einmal eine absurde Behauptung, denn wir sind ja häufig diejenigen, die hingehen und sagen, wir leiden unter der Tyrannei des Augenblicks, der uns zwingt, immer mehr Aufgaben in immer kürzerer Zeit zu erledigen, immer mehr zu tun, in immer kürzeren Augenblicken zu schaffen. Wir reden von Time Squeeze, wir reden von Time Crunch. Überdies wird mehr und mehr Druck ausgeübt auf das Jetzt, auf die Gegenwart, aufgrund der Entwicklungen der Medien- und Kommunikationstechnik, die mit ihren Breaking News, mit ihren Live-Schalten und mit ihrer Simultanität das Leben von Milliarden von Menschen in jeder Sekunde synchronisiert. Sowohl Historiker als auch Sozialwissenschaftler scheinen sich einig zu sein, dass es in der globalen Zivilisation eine Vergegenwärtigung gibt, einen Presentism, in dem sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft zusammenfließen und überschattet werden von einer Gegenwart, die sich immer stärker ausbreitet. Warum sollten wir das aber alles akzeptieren, was uns hier präsentiert wird von Medien und Technik? Warum sollten wir akzeptieren, dass wir in diese spezifischen Kommunikationsräume gedrängt werden? Das Projekt des HKW scheint mir der Versuch zu sein, sich mit der Erweiterung der Gegenwart zu befassen. Horizontal und vertikal dehnt sich diese aus, räumlich und zeitlich heißt das. Die Performance, die wir gerade gesehen haben, geht davon aus, dass es ein ganz anderes Jetzt geben kann als das, was ich gerade beschrieben habe. Ein Jetzt, das länger dauert, sich weiter erstreckt, dicker ist. Und doch sind wir auch nicht die Ersten, die sich angesichts der Zeit sorgen. Wir sind nicht die Ersten, die feststellen, dass das Jetzt schrumpft, sich auflöst, nicht länger greifbar ist, quasi nicht existent ist. Unter ganz anderen medienhistorischen und technischen Bedingungen stellte Augustinus in seinem berühmten 11. Buch seinen Bekenntnissen die drei Dimensionen der Zeit als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dar. Er bezweifelt, ob das, was wir als Gegenwart bezeichnen, tatsächlich existieren kann. Und wie lange dauert das Präsens, wenn es das Präsens denn gibt, fragt Augustinus. 100 Jahre, sagt er. Und damit nimmt er das vorweg, was die Veranstalter dieser Konferenz ebenfalls im Kopf gehabt haben. Und doch schlussfolgert Augustinus, dass 100 Jahre zwar lang erscheinen, es aber auch durchaus möglich ist, mit anderen Zeitspannen zu experimentieren. Ein Jahr, ein Tag, eine Stunde. In seinen Bekenntnissen verschwindet das Jetzt. Was bleibt, ist nur noch eine Linie, eine Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft, ein Übergangspunkt, an dem sich die Zeit von der Vergangenheit in die Zukunft bewegt, die sich selbst aber letztendlich nicht ausdehnen kann. Edmund Husserl spricht vom Zeitfeld, in dem Vergangenheit und Zukunft für alle Zeit präsent sind, entweder als Erinnerung oder als Archiv, als geschriebene oder materielle Überreste, als Hoffnungen, Ängste, Pläne oder Antizipation. Das deutlich zu machen ist, meine ich, der Beitrag, den wir in der Slavs and Tatars Lecture eben erlebt haben. Hier wird das Jetzt neu gefasst. Es ist ein ganz anderes Jetzt als das, an das wir gewohnt sind in unserem Alltag. Eines, was eben nicht nur ein kurzer Blick ist, ein Augenblick, sondern ein tiefes, weites Jetzt.
Excuse me. So, to the idea of the now as a point corresponds another idea also in
der Idee des Jetzt als Punkt entspricht eine andere Gedanke, der ebenfalls durch die euklidische Geometrie inspiriert wird, nämlich die Zeit als Linie, Timeline, sagen wir dazu auf Englisch. Und das ist letztendlich eine unendliche Folge von Jetzt, von Momenten, die sich über Milliarden von Jahren zurück in die Vergangenheit erstrecken und ebenso endlos in die Zukunft reichen. Als diese leere, absolute mathematische Zeit, die Isaac Newton Ende des 17. Jahrhunderts erfand, als Grundprinzip für die Organisation menschlicher Ereignisse, Aktionen und Erfahrungen gewählt wurde, nannte man sie Fortschritt. Natürlich gab es andere Namen, die im Raume standen. Perfektibilité auf Französisch, Bildung auf Deutsch. Letztendlich ging es aber um die Bezeichnung eines linearen, homogenen, progressiven Prozesses. Es ging sogar um die teleologische Zeit, die angebrochen war, um die Menschheit aus der Barbarei in die Zivilisation zu führen. Die Universalgeschichte, die erfunden wurde von Johann Gottfried Herder und Georg Friedrich Hegel, begann im fernen Osten, zog sich dann über den Nahen Osten bis hin nach Ägypten, ging dann weiter in Europa und schließlich auch in nicht-europäische Welten. Im Deutschen spricht man von der Ungleichzeitigkeit. Und das ist ein wichtiger Aspekt hier. Denn in diesem Versuch, die Europäer auf ihrem Weg in die Zivilisation einzuholen, stellten viele fest, dass sie hoffnungslos hinterherhinken, ungleichzeitig sind. In den Worten des Anthropologen Johannes Fabian bedeutet das aber letztendlich, dass man denen, die hinterherhinken, das leugnet oder nicht erlaubt, was wir als Jetztheit, als Nowness bezeichnen können. Die Jetztheit ist das, was der literarische Historiker und Kritiker Edward Said diesen Wissenschaftlern, Gelehrten, Philologen, Archäologen und Historikern zuschreibt, die er als Orientalisten bezeichnet. Und er beschreibt sie nicht so als in einer neutralen Absicht oder analytisch, sondern er sieht das durchaus negativ. In seinem Buch aus dem Jahr 1978 zeigt er auf, wie die Linearität und Teleologie der westlichen historischen Zeit angewandt wurde von angloamerikanischen Orientalisten wie Edward Lane und William Jones auf den Nahen und Mittleren Osten, womit die Nicht-Europäer entweder als rückständig gesehen wurden oder noch als Kinder oder als Menschen, die ohnehin jenseits der Zeit lebten. Die Frage ist nun, ob Saids vehementer Angriff auf eine westliche Wissenschaftstradition einen Beitrag dazu leistet, wie wir über die historische Zeit denken und vor allen Dingen, was wir über das Jetzt denken. Slavs and Tatars scheint zu meinen, dass dieser Einfluss nicht gegeben ist. Auf genauere Betrachtung hin würde ich aber sagen, dass Saids Angriff selbst ein Vehikel für den westlichen Mythos einer linearen teleologischen Zeit ist und insofern sich vom Orientalismus, den er kritisiert, gar nicht unterscheidet. Es gibt Narrative und Gegennarrative. Der Orientalismus, wie Said ihn theoretisiert, konstruiert eine überzeugende und extrem erfolgreiche Gegenerzählung gegen den westlichen Fortschrittsmythos. Slavs and Tatars im Gegensatz dazu beginnen nicht mit einem Narrativ, sondern mit einem Archiv. Der Unterschied zwischen dem Politologen und dem Historiker? Kennen Sie den? Und Erstere sind viel stärker interessiert am Fehlen der Zeit. Ich interessiere mich vielmehr für das Fehlen von Raum. Interessanter Unterschied zwischen den beiden Disziplinen. Es gibt ein altes, gern zitiertes Wort des englischen Philosophen John Locke, wobei manche auch sagen, das habe nicht Locke gesagt, sondern Samuel Burgess oder Isaac Vossius. Jedenfalls lautet dieses Zitat wie folgt: Die Geschichte hat zwei Augen, Chronologie und Geographie. Und wenn man sich die Geschichte als Frau denkt, also in der Regel als Clio, die griechische Muse, kann sie, wenn sie ihre Augen nicht beide nutzen kann, letztendlich gar nichts sehen. Die Performance von Slavs und Tatars können wir sehen als einen Versuch, diese Art Blindheit in der westlichen geschichtlichen Erfahrung zu kurieren. Mindestens seit Ende des 18. Jahrhunderts hat die Geschichte hilflos in die Vergangenheit geblickt, nur mit einem Auge, nur auf einem Auge sehend. Das gute Auge ist natürlich die Chronologie, die es den Historikern möglich gemacht hat, die großen Narrative zu bilden über den Aufstieg der westlichen Welt, den Nationalstaat, die Demokratie, die Freiheit. Von Zeit zu Zeit gab es auch Historiker, wie eben den genannten Said, die noch ein bisschen mehr sehen, wenn aber auch nicht viel mehr, auf dem anderen Auge, auf dem Auge der Geografie. Es reicht aber anscheinend nicht aus, um tatsächlich diesen Blick mit Gleichgewicht und Tiefe zu versehen. Natürlich stimmt das heute alles so nicht mehr. Nicht nur in der Geschichte, sondern auch in anderen Disziplinen befasst man sich heute zunehmend mehr mit der Wiederkehr des Raumes, wie es Karl Schlögel mal genannt hat. Interessanterweise ist es auch im Fall von Slavs and Tatars so, dass das tiefe Wissen des eurasischen Kontinents von Berlin bis Peking das ist, was sie in die Lage versetzt, alternative Geschichten zu erkunden, andere Narrative, die dann sowohl als Gegennarrative zur westlichen Zivilisation daherkommen können, als auch umgekehrte Narrative des Orientalismus sind. Indem wir neue Räume öffnen, öffnen wir auch neue Zeiten. Wer hier könnte tatsächlich behaupten, er kenne gründlich Tatarstan und die Hauptstadt Kasan, die im 19. Jahrhundert zum Zentrum des russischen Orientalismus wurde. Wer hat denn wirklich die historische Bedeutung der großen Steppe wahrgenommen, die Heimat dieser mächtigen Nomadenstämme wie den Hunnen oder Mongolen und nicht zuletzt der Ort, an dem die russische Selbstkolonialisierung stattfand, wie Slavs and Tatars das so schön geschildert hatten. Schließlich die Halbinsel Krim, die Russland den ersten Orient geboten hat, die wichtigste Verbindung nach Griechenland und damit die westliche Antike, die alte Klassik, in der sowohl die griechischen Ruinen und Pflanzen einer anderen geografischen Herkunft, andere physische Kontexte konstruieren, als auch historische und zeitliche Schichten deutlich werden, die unter der Oberfläche der politischen Geschichte liegen. Wenn diese neuen Räume geöffnet werden, zugänglich werden für unsere historische Fantasie als Expansion oder Extensionen des Jetzt, geschieht auch etwas mit der Zeit. Verteilt über den Raum verliert die Zeit ihre Einzigartigkeit, ihre Homogenität und vielleicht sogar ihre Linearität. Es ist nicht länger möglich, die Hegelsche Konjunktion von Zeit und Raum aufrechtzuerhalten. Anstatt dessen entdecken wir multiple Parallelzeiten, die sich in unterschiedlichen geografischen Räumen entfalten. Die Zeit des russischen Empires, des russischen Reichs, die Zeit der großen Steppe, die Zeit der Halbinsel Krim, einst der Garten des russischen Reiches, in dem die Naturgeschichte der Pflanzen eine andere historische und zeitliche Schichtung schafft, die anders ist als die der politischen Ereignisse. Andere geografische Räume öffnen und damit andere Zeitlinien oder Schichten deutlich zu machen, reicht aber nicht, wenn das Ziel darin besteht, das Jetzt zu erweitern, unser Jetzt zu erweitern. Diese multiplen Räume und Zeiten müssen auch eingefügt werden in unsere aktuelle historische Erfahrung, unsere Fantasie. Sie müssen tatsächlich eingebettet werden in unseren andauernden Kampf zur Historisierung unseres Selbst. In der Performance von Slavs and Tatars ist die Erkundung dieser alternativen geografischen Räume untrennbar verbunden mit der Erkundung einer anderen Art von Raum, dem Raum der Seite und des Buchs. Diese selbstproklamierte Besessenheit von Büchern lässt sich nicht trennen von der Faszination vom geografischen Raum, denn das Buch kann eine Vielzahl von Objekten beinhalten, festhalten, unterbringen, die aus ganz unterschiedlichen historischen Kontexten kommen, ähnlich wie die geografische Landschaft. So ist der Raum des Buches in der Lage, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen zu reproduzieren, das in jeder geografischen und topografischen Landschaft enthalten ist, was aber sich nicht einfügen lässt und lassen kann in die lineare Folge des geschriebenen oder gesprochenen Worts, dem Narrativ oder dem Vortrag. Viele der Bilder, die Sie gesehen haben, sind letztendlich Manifestationen der Simultanität des Nicht-Simultanen, der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Die Verbindung von Elementen, Text und Bilder, die nicht gleichzeitig sind, die aus ganz unterschiedlichen historischen Kontexten stammen, insoweit als Charlie Sheen letztendlich eine Illustration der Arbeit der russischen Orientalisten aus dem 19. Jahrhundert ist. Durch diese Bilder und den Vortrag, der mit ihnen einherging, haben wir Zugang zu anderen innovativen Kombinationen von Elementen und Objekten. Sie werden ins Jetzt eingefügt und geraten damit in Husserls Zeitfeld, in dem die Vergangenheit weiter besteht und die Zukunft sich vorwegnimmt und der Betrachter zum Erkunder, zum Navigator, zum Archäologen wird, seiner eigenen gleichzeitigen, ungleichzeitigen, räumlichen, verteilten Gegenwart. Vielen Dank.